Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu eurem wöchentlichen Brettspiel-Podcast Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone.
Und ich sitze wie immer gegenüber vom Simon.
Hallo. Wir haben ein bisschen was am Aufnahmesetup geändert.
Oh,
haben,
wow.
Ja, nur damit ihr Bescheid wisst, wenn jetzt die Aufnahmequalität irgendwie anders ist und ungewohnt, dann hoffen wir mal, dass das zum Guten ist. Denn wir haben uns ein bisschen das Geld zusammengekratzt, um uns hier ein paar Stative zu holen, um ein bisschen freier hier zu sitzen. Ich hoffe, das wird sich nicht zu sehr auf die Tonqualität auswirken.
Ihr werdet es hören.
Auf jeden Fall heute, würde ich sagen, kriegt ihr auf jeden Fall bessere Tonqualität als erwartet, denn normalerweise nehmen wir ja die Wochenend-Specials von Brettspielwochenenden im Auto auf. Das haben wir dieses Mal aber nicht gemacht, weil wir einen netten Mitspieler mitgenommen haben. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das doch jetzt einfach zu Hause. Ist ja auch entspannter. Dann lässt man das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen sacken. Ist es nicht ganz so frisch wie sonst, aber nach wie vor ein Special.
Ich muss auch sagen, ich hätte es wirklich sehr weird gefunden, das mit einer anderen Person im Auto zusammen aufzunehmen.
Ja, vor allem, wenn die Person dann nichts sagt.
Genau, ne? es wäre ja was anderes gewesen, wenn wir ein drittes Mikro gehabt hätten und der liebe Brettspielkollege hätte mitsprechen können.
Ja, aber das funktioniert mit meinem Aufnahmegerät ja nicht, weil der hat ja nur zwei Plätze tatsächlich.
Ja.
Von daher, ja, so habt ihr die bessere Tonqualität. Dafür vielleicht auch ein paar fittere Podcaster heute für euch hier am Mikrofon. Ja, wer noch nicht so ganz lang dabei ist, der wird vielleicht die Special-Folgen von dem Brettspielwochenende noch gar nicht kennen. Wir sind immer so im Jahr, würde ich sagen, zwischen 2 bis 3 Mal unterwegs und besuchen toll organisierte Brettspielwochenenden, muss man ja auch dazu sagen. Und wir haben uns dieses Mal zum 10. Mal in der ähnlichen Konstellation getroffen und haben ganz tolle Spiele gespielt. Und da wir darüber sprechen wollen, gibt's heute diese Special-Folge. Bedeutet, wir werden ein paar Titel ausführlicher besprechen, weil wir die auch im Vorfeld vielleicht schon besprochen haben oder auch insgesamt jetzt vorher schon ein paar Mal gespielt haben. Es wird Updates geben. Es wird aber auch Ersteindrücke von Spielen geben und wir werden auch manche Ersteindrücke überhaupt gar nicht teilen, wo wir der Meinung sind, vielleicht macht das in dem Fall überhaupt gar keinen Sinn, da jetzt schon drüber zu sprechen. Das kommt ja auch je nachdem aufs Spiel an. Aber es erwarten euch auf jeden Fall tolle gespielte Titel, würde ich sagen. Denn ich habe zum Beispiel 22 Stunden von Freitag bis Sonntag gespielt. 20 Partien, 17 verschiedene Spiele, davon 8 neue.
So. Wow.
Und ich glaube, du hast sogar noch mehr verschiedene Spiele gespielt, weil du ja am Freitag was anderes gespielt hast.
Genau,
als ich.
Aber ich glaube, ich habe weniger gespielt. Bei mir werden es dann wahrscheinlich so 20 Stunden sein, weil ich ja ein, zweimal ein bisschen früher ins Bett gegangen bin als du, aber jetzt auch nicht so viel früher.
Das stimmt. Ja, anders als bei den anderen Brettspielwochenenden, die wir hatten, gab es diesmal gar keine Großgruppenaktion, außer das Blood on the Clock Tower am Samstagabend. Aber es ging relativ schön los, denn wir hatten tolles Wetter. Das war tatsächlich das beste Wetter, was wir bisher hatten.
Genau, manchmal, also bei diesem Wochenende hat es auch schon mal geschneit plötzlich.
Definitiv, aber
und
jetzt
waren es 18
Grad.
Und Leute sind im Schnee stecken geblieben.
Mhm.
Und beim allerersten Wochenende haben wir alle gefroren, weil wir nicht wussten, dass wir die Heizung noch nachmittags anmachen sollten und alle viel zu wenig Klamotten dabei haben für das Wetter.
Ist schon absurd, dass wir das jetzt 5 Jahre lang schon machen. Und es war auch zwischendurch so, wir hatten ja ein Gespräch mit einer netten Mitspielerin, dass wir dann so reflektiert haben, boah, vor 5 Jahren, wir kannten ja auch niemanden, ne? Das war ja von einem Discord organisiert und man kannte die Leute ja nur vom Schreiben allerhöchstens und dass das sich so lange gut gehalten hat, ist einfach toll, sind auch tolle neue Leute dazugekommen in der Zeit und ist für mich immer so ein richtiges Wohlfühlwochenende, weil man die Leute halt auch wirklich jetzt schon lange kennt, die meisten.
Ja, das ist immer schön.
Ja, und womit kann man denn besser starten in einen Freitag, ja, als tatsächlich mit einer Runde, ja, Simone, kannst du dich noch erinnern, womit wir gestartet haben?
Ja, mit einem Stichspiel haben wir gestartet.
Genau, wir haben gestartet mit dem Stichspiel No Loose Ends. Und das ist ein Stichspiel, wo wir jetzt nur einen Ersteindruck schildern können und bei dem der besondere Clou ja ist, dass wir die Stiche besonders ansagen müssen. Denn wir haben ein Must-Follow-Trick-Taking-Game und wir müssen Karten aus unserer Hand zum Bieten ausspielen. Und zwar müssen wir die nachher aber erfüllen.
Genau, und wir legen nacheinander Karten vor uns aus. Und die Anzahl an Karten, die wir insgesamt ausgelegt haben, gibt an, wie viele Stiche wir gewinnen möchten. Die Kartenfarbe oder Zahl an sich gibt aber an, mit welcher Farbe bzw. mit welcher Zahl wir eben den Stich gewinnen. Das heißt, wir müssen uns da schon von Anfang an so ein bisschen überlegen, womit bekomme ich denn meine Stiche? Also es ist nicht nur die Anzahl, sondern dann muss man schon so ein bisschen konkreter werden.
Und das Schwierige ist halt, je höher die Zahl, desto einfacher ist es vielleicht auch einen Stich zu bekommen, weil wenn ich eine 14 ausspiele, habe ich in der anderen Zahl eine 14 natürlich, aber ich bekomme vielleicht auch einen Stich weniger und auch das muss man wieder im Kopf haben. Man kann natürlich auch ein Nullerspiel machen, was auch in der ersten Partie tatsächlich mehrmals passiert ist, indem man quasi alle seine gebotenen Karten wieder auf die Hand zurücknimmt und sagt, ich kriege keinen Stich. Das hat tatsächlich sogar recht erstaunlich gut funktioniert, zumindest beim ersten Mal. Beim zweiten Mal haben zwei Leute gleich null angesagt. Da hat's dann ist dann leider für mich nicht gut ausgegangen. Ansonsten ein sehr basic Stichspiel, muss man sagen. Also ich finde, man kann das Leuten, die Stichspiele können, recht easy erklären. Und war für mich ein guter Einstieg ins Wochenende, weil es halt sehr locker war, ne? Da war ja auch noch ein Baby am Tisch und das war überhaupt gar kein Problem.
Das hat natürlich nicht mitgespielt.
Das hat nicht mitgespielt, aber es war auch gar kein Problem, weil es war halt ein sehr lockeres Stichspiel. Da hätte jetzt ein anderes Stichspiel vielleicht gar nicht so gut reingepasst.
Mhm.
Insgesamt würde ich jetzt nicht sagen, dass das zu den besten Stichspielen gehört, die ich gespielt habe. Ich würde sagen, das war ein solider Allrounder so. Kann man entspannt mal als Absacker mitbringen. Fordert ein bisschen, aber war jetzt auch nicht zu tief irgendwie in die Materie eingestiegen.
Ja, also ich fand's okay. Mich hat's jetzt noch nicht so gecatcht. Dafür haben wir einfach zu viele Stichspiele schon gespielt.
Ja.
Und mich hat da der besondere Twist jetzt noch nicht so abgeholt gehabt.
Ja, also kann ich verstehen. Also für mich war das ein solides Ding, was ich definitiv auch irgendwann nochmal auf den Tisch bringe. Aber das ist jetzt nicht das, wo ich jetzt sage, okay, die Leute brauchen irgendwie die Innovation im Stichspielbereich, dann nehme ich das mit. No Loose Ends war da eher so ein gutes Ding. So, aber mehr auch nicht. Ja. Und danach ging es direkt partymäßig weiter, denn wir haben eine Runde Hot Streak mal wieder gespielt.
Natürlich. Und wir haben schon oft davon erzählt, das ist einfach ein wahnsinnig lustiges Spiel, bei dem wir Wetten auf ein Maskottchen-Wettrennen abschließen. Und da passiert alles Mögliche.
Genau.
Die rennen sich gegenseitig über den Haufen, die laufen plötzlich rückwärts und es ist ein bisschen unvorhersehbar, wer wann ins Ziel kommt.
Aber da haben wir wirklich ausgiebig in zig Folgen, glaube ich, schon drüber gesprochen, an dem letzten Brettspielwochenendenbericht in unserer Top-Liste des Jahres. Für mich ist Hot Streak nach wie vor ein absoluter Dauerbrenner, wo ich enttäuscht wäre, wenn das von der Spiel des Jahres-Jury nicht in irgendeiner Form gewürdigt werden würde. Tolle Produktionsqualität, kommt jetzt bald auf Deutsch auch bei Strohmann Games raus und ja, das ist ein Ding, das kommt bei jedem gut an. Ne? Selbst bei unserer Familienrunde hat es gut geklappt.
Es ist einfach ein absolutes Erlebnis und macht einfach Spaß. Also da kann man nichts anderes zu sagen.
Aber man muss so leicht dumme Spiele mögen. Also Spiele, die ein bisschen random sind, wo man einfach auch lacht am Tisch. Ja, nicht, wo man irgendwie ernsthaft überlegt, was könnte es denn jetzt sein? Ne? Das hat jetzt nicht so viel Taktik, aber genau so viel, wie es irgendwie braucht. Und deshalb Hot Streak nach wie vor ganz tolles Ding, ja.
Ja, und ich glaube, dann haben wir uns auch schon aufgeteilt. Kann das sein?
Genau, also ich war unterwegs und habe natürlich, weil Indonesia ist gerade bei mir komplett im Hype, ich habe es jetzt seit der letzten Aufnahme noch weitere drei Male, glaube ich, gespielt. Ich bin jetzt bei 6 Partien, am Wochenende gleich 2. Nachher gibst du auch deinen Senf dazu, zu unserer Partie. Am Freitag warst du aber vom Kopf her gar nicht mehr so da, weil du warst echt früh aufgestanden.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, okay, der liebe Jan, Grüße gehen raus. Wir grüßen ihn ja auch gefühlt in jeder 5.
Genau,
Folge.
Genau, ihr kennt ihn mittlerweile.
Den hatte ich am Morgen noch gefragt, hey, hast du Bock mitzuspielen? Er so, ich weiß nicht. Und dann sagte mir am Wochenende, dann pitch mir doch kurz das Spiel. Ich sag, wir haben Firmen und die können wir zusammen mergen und so weiter. Und er so, ja, okay, ich bin dabei. Und dann.
Witzig, ja.
Und dann passt es ganz gut, dass du auch gesagt hast, heute bin ich nicht mehr frisch genug im Kopf dafür, weil es ist ja ein Spiel, das dauert seine 3-4 Stunden.
Ja, dazu muss man aber sagen, du hast mich eher ausgeladen. Denn, also ich muss dich jetzt mal fragen, du hast schon mal Kartoffelkönig mitgespielt, oder?
Ja.
Ja, okay, weil du bist irgendwie, nachdem wir Hot Streak gespielt haben, bist du verschwunden.
Ich habe das Spiel aufgebaut.
Ja, aber du bist irgendwie verschwunden.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, du bist so, ohne überhaupt direkt schon zu wissen, dass wir jetzt Kartoffelkönig spielen werden, hast du das irgendwie gespürt und bist abgehauen.
Ich wusste das wirklich nicht. Nein.
Und nachdem wir fertig waren, bist du zurückgekommen und hast gemeint, oh, das macht dir doch nichts aus, wenn du Indonesia heute nicht mitspielst, oder?
Ich habe es dir auch angesehen, ja. Ehrlicherweise. Du warst ja schon bei Hot Streak so ein bisschen, man kann schon sagen, groggy. Ja, du hast ja an dem Tag auch viel gearbeitet und warst, ich glaube, morgens auch wieder um 5 oder so aufgestanden.
Ja, nicht ganz so früh.
Ja, aber ziemlich früh auf jeden Fall. Und dann, dann habe ich gedacht, wir können das ja auch, also das ist ein Spiel, das will ich eh mehrmals am Wochenende spielen, dann lass uns das doch lieber auf den Sonntag legen oder so. Und ich habe das nicht mitbekommen, dass ihr Kartoffelkönig gespielt habt. Ich wusste nur, wir wollen...
Du hast das nicht mitbekommen?
Nee. Ich habe auch nichts gehört.
Wir waren aber wieder laut.
Ich habe auch nichts gehört, ehrlicherweise. Wahnsinn. Ich war ja 2 Räume weiter und habe gedacht, um 19 Uhr gibt's ja meistens Buffet. Ich baue schon mal das Spiel auf, damit wir danach direkt losstarten, weil so spät will ich auch nicht ins Bett. Und das hat gut gepasst. Und als ich dann zurückkam, da wart ihr mit Kartoffelkönig quasi fast durch. Ja,
ja. Ja.
Genau, das haben wir aber auch schon besprochen.
Das haben wir auch schon besprochen. Ich finde es immer noch lustig. Ich weiß nicht, ich kann dem Spiel schon was abgewinnen. Es ist totaler Bullshit. Aber alle am Tisch, also fast alle am Tisch, waren begeistert, würde ich mal behaupten.
Ich glaube, das liegt auch an der Gruppe, ne? Also Cindy, ja. Grüße gehen raus. Wenn die so ein Spiel auf den Tisch bringt, da sind auch alle komplett invested, ne?
Auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt ja mittlerweile eine selbstgemachte Kartoffelkönig-Krone.
Ja, und es gibt wandert. Ja auch mehrere Kartoffelköniginnen schon, ne? Das muss
ja,
man auch sagen.
Nee, ich wurde ja abgelöst. Und,
ja, diesmal, aber davor war es doch auch die Kathi, oder nicht?
Ja, aber die wurde ja jetzt auch abgelöst schon wieder.
Ja, ein Graus, ja. Ich war beim Finale auf jeden Fall noch dabei und habe gedacht, oh mein Gott, wie lange geht das denn noch?
Es ging, aber diesmal ging die Partie auch wirklich sehr lang, muss man sagen.
Ja, habe ich auch erstaunlich das Gefühl gehabt. Ja, aber macht ja nichts. Ja, vor allen Dingen, weil nachher wirklich auch so ein bisschen sehr penibel darauf geguckt wurde, wie die Zahlen geschrieben wurden.
Ja, aber das muss ja auch sein. Da.
Voll und ganz, ja.
Ja, genau. Ja, gut, aber erzähl mal von Indonesia.
Ich kann noch gar nicht so viel über Indonesia erzählen, weil wir werden das nachher zusammen in einem Segment tun, wenn wir dann über den Sonntag sprechen.
Mhm.
Ich kann nur sagen, die Partie war wieder komplett wild. Es war ja meine erste Viererpartie. Ich hatte immens Spaß, es hat jedem am Tisch gefallen und ich werde dann nachher nochmal was dazu sagen, wenn wir unsere Partie beschreiben.
Okay.
Ich kann nur sagen, jede Partie von den 6, die ich jetzt gespielt habe, ist komplett unterschiedlich und mit jeder Partie wandert das Spiel weiter hoch in meinem Ranking. Letztes Mal habe ich ja noch gesagt, locker Top, weiß ich nicht, Top 30 oder so. Mittlerweile würde ich sagen, ja, das ist ein Anwärter auf meine Top 10 auf jeden Fall und das ist nach so kurzer Zeit schon sehr interessant. Vor allen Dingen, weil ich es jetzt nachdem ich es ja im Februar, Mitte Februar erst gekauft habe, schon bei 21,5 Stunden Spielzeit bin bei diesem Spiel.
Wow.
Das ist ein absoluter Ritterschlag und ich wusste es seit der Erstpartie. Ich wusste seit der Erstpartie, das ist ein phänomenales Spiel. Aber wir kommen ja näher drauf. Später, du hast ja dann noch ein paar Partykracher gespielt.
Ja, was heißt ein paar Partykracher? Auch ein paar andere Spiele.
Mhm.
Also wir sind eigentlich dann die ganze Zeit in derselben Kombination geblieben. Später sind es noch ein paar Leute mehr geworden. Wir haben weitergespielt Magical Athlete. Haben wir ja auch schon besprochen. Eigentlich ein super, super simples Spiel. Wir würfeln und ziehen mit unseren Figuren über einen, so ein Spielbrett einfach, versuchen als erstes ins Ziel zu gelangen. Aber jede Figur hat eine besondere Fähigkeit, die die Regeln bricht auf irgendeine Art und Weise. Und die Kombination der Figuren kann das Ganze dann schon ein bisschen eskalieren lassen. Es ist diesmal nicht so eskaliert.
Mhm.
Aber es war trotzdem lustig, weil eine Person jede Runde gewonnen hat einfach. Und wir anderen keine Chance mehr hatten.
Ist ja auch
war trotzdem eine lustige Runde, ein lustiges Lackfest. Und da muss man einfach wissen, dass man sich darauf einlässt. Also das Spiel, das kannst du nicht mit Taktik spielen, das ist einfach nur Quatsch. Wie bei Hot Streak.
Die Grafik ist auch, ne, du hast ihm ja unseren Grafikpreis mitverliehen quasi,
ja,
ne,
ja,
in unserer Top-Listen-Folge von dem Jahr. Und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich das auf dem Tisch sehe, denke ich, meine Güte, ist das ein crazy Spiel. Und ich bin auch so froh, dass es auf Deutsch unter dem Namen Flitzpiepen, Turbo Flitzpiepen 2000, glaube ich.
Ja, weil der Name rauskommt. Ist genauso bescheuert.
Also mega gut. Und wir werden es definitiv auch eintauschen gegen die deutsche Version, weil das ein Spiel ist, was wir auch mit Leuten spielen können, die nicht spielen normalerweise.
Das
es ist so
super.
Einfach stupid. Einfach doofes Spiel, was aber genial ist. Ja.
Ich glaube, es ist auch, man braucht nicht viel Englisch in dem Spiel, außer am Anfang, wenn man sich seine Figuren auswählt. Und da ist das schon sehr viel auf einmal. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, das auf Deutsch zu haben, wenn man das mit anderen Leuten spielen möchte.
Und man kriegt es mit Sicherheit auch auf Englisch wieder weg, weil viele Leute sagen, was, Turbo Flitzpiepen 2000? Weiß ich jetzt nicht. Ist das der beste Name? Magical Athletes ist doch besser.
Nein, ich finde Turbo Flitzpiepen, das trifft es eigentlich schon perfekt.
Ja, vor allem, wenn man dann so sagt, ey, hast du noch Bock, eine Runde Turbo Flitzpiepen 2000 zu spielen?
Dann denkt jeder, du verarschst ihn.
Ja, aber das ist auch das Spiel, ne? Das Spiel verarscht einen noch ein bisschen. Aber es ist wirklich gut und es hält sich auch weiterhin wacker in der Sammlung und ist genau das Richtige für so einen Freitagabend am Brettspielwochenende.
Definitiv.
Auch das ein Spiel, wo ich einfach sagen kann, bisher hat es auch jedem gefallen, der sich darauf einlassen konnte, aber man weiß auch vorher schon, ist das etwas, was einem gefällt oder nicht. Wenn du jetzt den Eurogame Heini kannst du damit nicht hinterm Ofen hervorlocken,
das
oder
stimmt,
wie man das sagt. Ne?
Ja. Ja, was habe ich noch gespielt? Ich habe noch High Society gespielt.
Oh, immer noch ein super
Ding. Haben wir auch schon viel besprochen.
Ja.
Aber die alte Version.
Die in einem überdimensionalen großen Karton herkommt.
Nein, also ich fand sie überdimensional nicht. Ich hätte bei überdimensional, hätte ich mir die Box noch ein bisschen größer vorgestellt.
Wie
aber
viele Male hätte unser High Society von Playty reingepasst? Ich würde mal
mit
schätzen.
Mit der Box zweimal.
Nein.
Doch. Die Box war nicht so riesig, wie du denkst. Die Box war so groß wie das Tablet ungefähr.
Okay,
okay. Vielleicht ist es noch eine andere Version, da gibt es ja tausende.
Ja, ich hatte mal eine gesehen, die war wirklich so DIN A4 groß fast.
Nee, das war kleiner. Ja. Nee, also sonst aber identisches Spiel, nur anderes Design. Deswegen
super Beatspiel.
Ist ein super Beatspiel, hat allen Spaß gemacht.
Zu wie viel habt ihr es gespielt?
Zu wie viel haben wir es gespielt? Zu fünft, meine ich. Ja, wir waren zu fünft. Wir haben nämlich danach Rebel Princess gespielt.
Ja, Moment. Also High Society, wenn ihr sagt, interessiert mich immer noch, ist ja ein super Beatspiel, was auch sehr unterschiedlich ist, vom Dr. Rainer Knizia ja auch entworfen und der kann das richtig gut. Hat sogar den Leuten gefallen, die sonst keine Knizia-Titel zum Beispiel mögen. Und tatsächlich ist jetzt noch eine Neuauflage erschienen, und zwar bei Allplay Games.
Ach so.
Tatsächlich. Ja, okay. Ja, in einer viereckigen Box. Also ich glaube, das ist so ein Spiel, das hat am meisten Boxgrößen und unterschiedliche Boxarten auch hinter sich.
Und ich würde sagen, ihr kommt an irgendeine Variante, kommt ihr ran.
Ja.
Wenn euch jetzt das Design nicht super krass wichtig ist, ist es auch relativ egal, welche Variante ihr bekommt. Wenn ihr es ausprobieren wollt oder haben wollt, dann schlagt einfach zu, wenn ihr es findet.
Und wir finden es ja auch so gut, dass ich es natürlich auch mit hatte. Ne? Nur wir haben nicht unsere Version gespielt.
Nee. Genau. Rebel Princess habe ich ja gerade schon erwähnt. Auch einfach, haben wir schon viel besprochen, eins meiner absolut liebsten Spiele überhaupt.
Ja.
Also es ist ja bei mir auch ganz weit oben mit dabei, weil ich einfach die Stimmung so toll finde. Und auch das hat allen am Spieltisch gefallen. Alles Leute, die Stichspiele schon kennen. Auch eine Mitspielerin, die es zum ersten Mal gespielt hat, aber restlos begeistert war von dem Spiel. Ja, was soll ich dazu sagen? Rebel Princess ist super.
Es hat tatsächlich ja jetzt der Chris, Grüße, der mit uns mitgefahren ist, hat ja danach auch im Auto nochmal davon erzählt, dass er das vor ein paar Jahren mal, nicht ein paar Jahren, aber
beim letzten Spielewochenende davor hat
er es gespielt. Ja, dass er es da gespielt hat und so gedacht hat, brauche ich das, weil er ist halt auch ein Stichspielprofi, würde ich jetzt sagen, in unseren Augen. Also mit dem kann man auf höchstem Niveau auch Stichspiele spielen. Aber er hat das jetzt diesmal nochmal mitgespielt und sagte, nee, ich brauche das schon, weil das kann man ja auch super mit Leuten spielen, die einfach auch einen lockeren Abend haben wollen. Mhm. Und Das ist ja genau das, was wir auch sagen. Rebel Princess ist jetzt nicht primär ein Spiel für Stichspieler oder Stichspielerinnen, sondern eher für einen lockeren guten Abend. Ne?
Ja, und die liebe Anita, Grüße gehen auch hier raus, ja, hat sich ja dann auch direkt gekauft.
Stimmt, habe ich auch gesehen.
Anita ist ja direkt an unserem Tisch versackt und dann den ganzen Freitagabend nicht mehr weggegangen, lustigerweise. Ja. Nee, war ein sehr, sehr schöner Abend. Und zwei Sachen habe ich noch gespielt.
Ja, du hast richtig durchgepowert,
wenn ich in Indonesia gespielt habe. Eine Runde Top 10 Adventures. Haben wir auch bei dem letzten Special schon erwähnt. Top 10 kennt ja auch mittlerweile jeder. Und Top 10 Adventures ist das gleiche Spiel, nur dass wir eben eine Geschichte erleben und die verschiedenen Fragestellungen ja teilweise aufeinander aufbauen, sich teilweise um dasselbe Thema drehen. Und war auch wieder eine lustige Runde. Ich finde, das macht schon was, dass man immer dasselbe Thema behandelt. Es ist noch lustiger, wenn es richtig aufeinander aufbaut. Bei uns ging es hauptsächlich um das Thema Corona-Pandemie. Wie wir später festgestellt haben, die erste Frage war nämlich eigentlich schon ganz lustig, deswegen haben wir das Thema gewählt. Da ging es darum, was man als, das Klopapier ist alle und es gibt auch keins mehr im Supermarkt, was man denn als Ersatz nimmt.
Okay.
Und das wurde tatsächlich auch sehr lustig und auch später in den anderen Fragen immer weiter referenziert. Und ja, ich finde, das ist einfach, macht Top Ten für mich noch mal ein Stückchen lustiger, weil es einfach so ein bisschen diese Insider-Bildung noch mal ein bisschen mehr forciert.
Ist auch interessant, weil diese Art von Insidern hatten wir ja teilweise in früheren normalen Top-Ten-Partien auch, wo man dann noch mal irgendwie was anderes von vorher referenziert hat, ne?
Genau, und nur das ist halt Sinn. Da ist das noch mal so ein bisschen forcierter, dass es halt auch vom Spiel gewollt ist. Ja. Und das macht es schon sehr lustig.
Ja.
Genau. Und das letzte Spiel, das ich am Freitagabend gespielt habe, war Hitster. Aber mit einer riesen Box, in der alle Hitster-Varianten, die bisher rausgekommen sind, drin waren. Und auch irgendwie eine Hitster-Amerika-Variante, die man hier gar nicht, bei der man hier gar nicht alle Karten abspielen kann.
Okay.
Teilweise. Und fand ich ganz interessant, weil die Idee dahinter war einfach, jeder, der dran ist, darf sich aus der Kategorie seiner Wahl eine Karte aussuchen. Und das, finde ich, macht es auch ganz interessant, dass man dann eben die normalen Hitster-Karten hat, die natürlich sehr wild durchgemischt sind, aber dann zwischendrin eine Hitster-Rock-Karte oder eine Hitster-Urban und Hip-Hop oder plötzlich Filmmusik, Weihnachtsmusik. Das war eine nette Mischung auf jeden Fall. Aber sonst, Hitster, der Klassiker, der auch mittlerweile allen bekannt sein sollte. Ich glaube, die Hitster-Niederlande-Box hat gefehlt.
Die was?
Die Hitster-Niederlande, die Netherlands.
Ach so, ja, die ist nämlich besonders gut.
Die ist besonders wichtig auch, würde ich mal behaupten.
Ja, würde ich auch sagen. Also generell kann man ja auch nochmal den Tipp geben, wir spielen dann immer auf der Hinfahrt ja bei den Brettspielwochenenden auch Hitster im Auto und haben uns da so eine eigene Variante überlegt. Und zwar suchen sich alle vorher 20 Lieder zusammen. Ne? Und die werden dann durch Shuffle-Mode quasi querbeet abgespielt und die anderen müssen dann zusammen quasi einen Zeitstrahl bilden, so wie wir es aus Hitster kennen. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Für den Fahrer ist es immer ein bisschen schwieriger, aber man kann ja dann auch immer aktiv fragen, wo habe ich denn jetzt gerade noch meine Lücke?
Ja.
Und das überbrückt eine lange Autofahrt so gut.
Ich kann es
echt nur empfehlen, das einfach mal zu machen.
Ja,
weil
ich glaube, wie lange brauchen wir für eine von den Hitster-Listen? Ich würde mal sagen, so 45 Minuten bis eine Stunde.
Ja, würde ich
auch
sagen.
Also da kriegt man prima die Zeit um.
Ja.
Würde ich euch auch auf jeden Fall mal empfehlen, das auszuprobieren.
Für den nächsten Urlaub oder wenn ihr, weiß nicht, irgendwas macht, macht auf jeden Fall Sinn, macht Spaß und macht auch Spaß, die Lieder vorher rauszusuchen, weil man natürlich dann versucht, diesmal habe ich wirklich versucht, richtig fies zu sein. Es hat auch geklappt.
Ja, ich finde, du warst fies.
Vor allem die Simone so ein bisschen hereinzulegen, weil Simone weiß ja auch, welche Lieder ich ungefähr wann gehört habe. Aber manchmal höre ich die Lieder ja auch Jahre erst später oder so. Das ist immer sehr witzig.
Ja.
Genau. Nein. Gut, ich habe tatsächlich aber ein Spiel gespielt danach.
Wirklich?
Ja, dann bist du nämlich ins Bett gegangen.
Stimmt, ich war total müde.
Ja, deshalb war es auch gut, dass wir Indonesia, weil ich glaube, du warst du schon im Bett, als wir Indonesia noch gespielt haben? Ich bin mir gar nicht sicher. Bist du auf jeden Fall relativ früh ins Bett gegangen?
Ich glaube, ich war fertig, als ihr auch im letzten, ihr habt gerade eure Schlussabrechnung gemacht.
Ja, genau. Und danach habe ich gesagt, komm, ein Absacker geht doch noch. Spielen wir eine Runde Ghostlift, weil für mich ist ja Ghostlift eins der besten Familienspiele des letzten Jahres. Simone ist ja nicht ganz so begeistert wie ich, aber wir haben es tatsächlich direkt gespielt.
Ohne mich dann.
Ohne dich dann, bevor wir ins Bett gegangen sind. Zu viert. Und es war eine richtig, richtig witzige Runde wieder. Ging ungefähr eine halbe Stunde. Regeln sind schnell erklärt. Ist ein fluffiges Gameplay. Für mich ist Ghostlift immer noch ein richtig, richtig cooles, kleines Geheimtipp-Teil quasi. Was viel zu teuer ist, wenn man es kauft. Definitiv. Hat aber auch eine tolle Optik. Ich würde sagen, von der Regelkomplexität ist es auch wirklich eher auf dem Familienniveau. Ja, also geht eher Richtung Trio und so weiter. Ist nicht so kompliziert. Hat aber trotzdem wichtige Entscheidungen und ist halt auch irgendwie lustig, dass nur eine Person verliert, weil man dadurch bis zum Ende eigentlich die Spannung hat, schafft man es selber, die Niederlage abzuwenden und dann doch ins Gewinnerteam zu gehen. Das ist immer ganz cool, ja. Genau, und dann bin ich auch noch am nächsten Tag früher aufgestanden als du, beziehungsweise
stimmt, du warst einfach früher fertig.
Ja, und zwar habe ich dann Thing Thing gespielt und habe da eine Partie mit unserer lustigen Truppe gespielt. Aber Simone, wir haben ja auch vorher schon Thing Thing zu zweit tatsächlich
ausprobiert. Ich glaube, wir haben auch schon mal...
Nee, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Nein, haben wir nicht gemacht, weil ich gesagt habe, nee, das müssen wir jetzt schon mit mehreren Leuten erstmal spielen, bevor wir dazu was sagen.
Ja, das musst du aber erklären, denn ich habe es gerade nicht mehr, es ist schon ein Weilchen her, dass wir es gespielt haben. Wir haben jeder auf jeden Fall Karten auf der Hand mit verschiedenen Dingen, also mit Things. Und das, was kann das denn sein? Das kann sein Sonne oder Stein oder, keine Ahnung, Messer. Das
kann alles sein.
Oder also, Sandwich.
Kann auch was völlig Spezielles sein, wie Aschenputtel oder weiß ich nicht. Ne? Also alles. Komplett alles
kann
sein.
Genau, und wir haben unsere Kartenhand voll mit Karten und unser Ziel ist es, so eine Kategorie zu finden, die zu benennen und zu der dann unsere Handkarten abzulegen. Und zwar so viele, wie wir meinen, von denen wir meinen, dass die in die Kategorie passen.
Ja, also wir suchen eine Karte von unserer Hand aus und spielen die hin. Und die anderen dürfen sagen, passt es oder passt es nicht. Wenn nur eine Person am Tisch sagt, ja, das passt dazu, dann bleibt die liegen. Sagen aber alle am Tisch, nein, dann nehmen wir die Karte zurück auf die Hand. Und der Clou bei dem Spiel ist es tatsächlich, dass wir ja möglichst genaue Kategorien bilden wollen. Und das ist mir in der Partie am Wochenende auch schon mal erstmal überhaupt nicht gelungen. Denn ich habe eine viel zu offene Kategorie benutzt, wohin ich dann nachher mehr Karten ziehen musste, als ich überhaupt ausgespielt habe. Denn der Clou ist, für jede Karte, die unsere Gegner ausgespielt haben und die zu dieser Kategorie auch gepasst haben, muss ich eine Karte nachziehen. Und ja, das war tatsächlich gar nicht so einfach. Ich dachte am Anfang, boah, ist eine gute Kategorie und plötzlich haben alle dazu eine Karte legen können.
Weißt du denn noch, was das war?
Nee, leider weiß ich das jetzt nicht mehr. Das hätte uns natürlich im Auto, wäre mir das natürlich sofort eingefallen, aber hier nicht. Ich glaube, es waren menschliche Beziehungen oder sowas. Und dann wurde plötzlich aber auch Eiscreme ausgespielt, weil die Eiscreme dann irgendwie ja zur Trennung passt und so. Und das Ding ist, was mir jetzt aufgefallen ist, dass gerade wenn man zu so vielen Leuten spielt, Sachen auch so ein bisschen abgesteckt werden. Bedeutet, es kommt auch voll drauf an, was die Person ausspielt, die diese Kategorie benennt. Und wenn die auch schon in eine etwas absurdere Richtung geht, also den Begriff etwas dehnt, können aber auch alle anderen den Begriff dehnen. So, weil das ist dann so die ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn du Eiscreme genommen hast, dann darf ich aber jetzt auch Tee nehmen, weil Tee trinkt man ja dann vielleicht zusammen. So, ich glaube, ich hatte nämlich Tea Party und dann kam die Eiscreme.
Ja, okay, aber ich finde Tea Party, ja.
Ja, ich glaube, die Athena hatte es dann doch nicht geschafft da rein und so. Also es ist super abstrus. Es ist ein witziges Spiel, aber es ist, man denkt mit dieser Regel, nur eine Person muss ja sagen und dann ist es vorbei, dass das so ein fluffiges, schnelles Spiel ist, wo man nicht lange drüber diskutiert. Aber das ist es dann doch irgendwie zwischendurch gewesen.
Aber eigentlich ist das ja das Witzige, wenn du dich dann rechtfertigen musst und erzählen musst, warum dein absurder Beitrag denn da jetzt reinpasst. Und dann versuchst du die anderen ja zu überzeugen.
Ja,
oder
aber
zumindest
es ist,
eine Person zu überzeugen.
Ja, aber es hat nicht so 100% funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Also zu zweit war das deutlich einfacher. Da war es dann aber natürlich auch ein bisschen einseitiger, würde ich sagen.
Ja, da war es ein bisschen witzloser.
Genau,
auf jeden
also
Fall.
Zu zweit würde ich es jetzt auch nicht empfehlen. Ich finde die Idee an dem Spiel total lustig und auch gut. Muss aber sagen, es ist ja ein Spiel von DVC Games. Und da haben wir ja wirklich ganz viele tolle im Regal. Ne? Wir haben über Scream Park gesprochen, wir haben über Pax gesprochen, Ghost, Scream Park haben wir ja schon, Karnak und so weiter und so fort. Da sind ganz tolle kreative Sachen dabei. Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, Thing Thing mit am schlechtesten von denen einranken würde. Ja,
okay.
Da wäre ich jetzt auch nicht super dahinter, das jetzt noch jedes Mal zum Brettspielwochenende
aber,
mitzunehmen.
Also ich würde es gerne auf jeden Fall noch mal in einer größeren Runde probieren. Ich habe es ja jetzt nur zu zweit getestet und würde da schon gerne mal in einer lustigen großen Runde testen.
Das große Problem ist, glaube ich, auch einfach für uns, dass da halt viele englische Begriffe drauf sind.
Warum
oder
für
nur
uns?
Englische. Also für uns halt, es auf den Tisch zu bekommen.
Ach so.
Weil man definitiv der englischen Sprache etwas mächtig sein muss. Also das ist jetzt überhaupt nicht sprachneutral und da sind auch ein bisschen kompliziertere Begriffe drauf, die auch dann den Flow ein bisschen hemmen könnten. Wenn man aber eine Gruppe hat, die viel Englisch spielt, dann sollte das auch, also für uns beide wäre das jetzt kein Problem im Endeffekt. Aber da muss man eben gucken, ist das jetzt auch was ich zum Spieletreff dann mitnehmen kann und so.
Mhm.
Und wir können es ja nächstes Wochenende, sind wir auch schon wieder geplant, zumindest unterwegs. Könnte man da überlegen, ob man es noch entspannt mitbringt. Wir haben jetzt auch nur 20 Minuten ungefähr zu fünft gespielt, was ja auch entspannt ist. Aber es hatte mich tatsächlich nicht so abgeholt. Und das muss man ganz klar sagen, DVC Games hängt ihre Messlatte ja ganz nach oben. Ich liebe die Spiele von denen. Ich finde die so unfassbar gut und kreativ. Und da war für mich Thing Thing einfach nur ganz gut.
Mhm.
Ja. Genau, und dann haben wir zusammengespielt. Ne? Dann, dann ging es los. Und wir haben zusammen ein Spiel gespielt, auf das wir schon wieder lange Zeit gewartet haben, nämlich ein 18XX-Spiel.
Natürlich, was auch sonst.
Ja, und ein 18XX-Spiel gehört ja mittlerweile jetzt wirklich zu den Brettspielwochenenden dazu, seitdem wir das Mitte letzten Jahres zum ersten Mal ausprobiert haben. Und wir haben wieder Shikoku 1889 gespielt. Ein 18XX-Spiel im japanischen Setting in der letzten Special-Folge oder einer der letzten, ich glaube der vorletzten war das ja, ne, wo wir das gespielt hatten.
Mhm.
Was so den Fokus darauf hat, dass das Spiel für mich persönlich etwas zu lang geht.
Ja, das kann gut sein, denn wir spielen, bis die Bank quasi gebrochen ist. Da ist eine maximale Menge an Geld drin und wenn die einmal verteilt wurde, dann wird das Spielende ausgelöst.
Oder wenn tatsächlich jemand bankrott geht, was zum Glück nicht passiert ist. Es war kurz davor. Es war wirklich kurz davor.
Ja, es hätte knapp werden.
Ich möchte auch gar nicht zu sehr auf die Regeln des Spiels eingehen, weil 18XX ist im Kern wirklich auch wieder eine Art Wirtschaftssimulation, bei dem wir unterschiedliche Firmen haben, bei dem wir aber auch die Firmen im richtigen Moment versuchen, rüberzureichen an jemanden. Ja, und Simone hat den einen Power-Move gemacht in dem Spiel, dass sie es tatsächlich geschafft hat, die Firma, die offensichtlich nicht mehr handlungsfähig war und sich eine Lokomotive hätte kaufen müssen, was sie nicht konnte, weil ihre Lokomotive ist gerostet, die an den Mitspieler rüber zu dumpen, weil die Person zu viele Aktien von der Firma hatte.
Und ich habe richtig viel Kohle damit gemacht, weil bis zu diesem Zeitpunkt ging es dieser Firma richtig, richtig gut.
Und ich war auch investiert. Ich hatte aber, glaube ich, nur 10% der Anteile. Ich hätte auch gedacht, die wirst du bis zum Ende locker führen. Aber plötzlich, ne, es waren so zwei, drei Sachen, die im Spiel passiert sind. Und plötzlich wusste Simone schon, in der nächsten Runde ist die Firma weg. Ja, die muss jetzt weg. Und die hatte mit den höchsten Aktienwert. Das war ganz witzig. Ja, und dann schaute leider unser neuer Mitspieler, für den das erste 18XX war, etwas doof drein. Denn er hatte dann die nächsten paar Minuten damit zu verbringen, irgendwie es zu schaffen, nicht bankrott zu gehen. Was er tatsächlich sehr souverän und sehr gut gelöst hatte.
Ja, auf jeden Fall.
Einem sehr großen Power-Move auch gegen mich leider, weil er mir da eine andere Firma dann abgeluchst hat, weil er sich mehr Aktien gekauft hat und dann meine Lokomotive auch übernehmen konnte und die dann immer hin und her tauschen konnte. Für
geht
euch
schon viel
jetzt
zu sehr
auch
ins Detail, genau.
Ja, aber es war eine ganz wilde Partie, weil sie ging, ich guck mal nach, sie ging genau 4 Stunden, was schon für ein 18XX auch zumindest für ein Shikoku auch recht lang ist. Ich glaube, wir haben in der Erstpartie so 3, 3,5 gespielt. Aber da war alles dabei. Von Anfang bis Ende. Es war viel Firmenführung, es war dann Firma rüber dumpen. Es war, ich war als Investor am Anfang, ich hatte überhaupt gar keine Firma aufgemacht. Mhm. Und das war auch am Anfang noch ganz witzig, weil ich auch mich einfach dagegen gewehrt habe, gegen den Tipp, das so zu machen. Weil ich gesagt habe, nee, ich probiere das jetzt so. Und es hat tatsächlich dann nachher ganz gut geklappt. Und da war ich ganz, ganz stolz drauf.
Ich war auch stolz auf meinen Power-Move, dass der geklappt hat.
Tatsächlich habe ich zum zweiten Mal in Folge bei Shikoku den Sieg nachher holen können, zum Glück.
Aber ich war Platz 2, richtig?
Ja, du warst Platz 2 und hattest, also ich würde sagen, das war schon der klügste Move im Spiel. Also ich hatte ihn nicht auf dem Schirm und die anderen Mitspieler, glaube ich, auch nicht. Das war wirklich sehr interessant. Ich muss trotzdem jetzt sagen, wir haben jetzt ja letztes Mal zum Beispiel, hatte ich ja das 18 Korea und das 1899 Daehan gespielt. Und bei 1899 Daehan endet das Spiel auch auf eine dritte Weise, nämlich wenn die erste D-Lok gekauft wird. Ja. Und das ist etwas, was das Spiel auch hier unfassbar verkürzt hätte. Jetzt werden die Connoisseure wahrscheinlich sagen, ja, aber das ist doch dann schade, weil dann geht das Spiel noch nicht so lange und so. Ich rede ja nur von meiner Meinung. Und ich finde, das darf ich hier auch kundtun. Und auch wenn mich dann die 18xx Lobby oder Fanbase nicht mehr mag, ist ja auch okay. Aber mir ist Shikoku, und das war auch schon bei der ersten Partie tatsächlich so, einfach hinten raus 20% zu lang. Es wirkt für mich nicht so gestreamlined, weil ich finde, ja, bis dahin gibt es eine stetige Spannungskurve und am Ende flacht es ab so ein bisschen.
Es ist lang. Aber ich fand es jetzt nicht unbedingt zu lang. Mich hat das jetzt nicht so gestört wie dich.
Ich glaube, mich hat die Dramaturgie auch eher gestört als die Spielzeit. Wobei ich trotzdem gedacht habe, boah, das Spiel in einer Stunde jetzt kürzer wäre halt schon gut gewesen irgendwie. Mhm. Überhaupt gar nicht wegen dem Investment der Zeit. Ich würde das auch 6 Stunden spielen, da hätte ich immer noch Spaß dran wahrscheinlich. Aber ich denke mir jedes Mal, okay, die anderen Spiele, die wir gespielt haben, waren ein bisschen knackiger irgendwie. Ne? Weiß nicht. Das ist aber auch nur mein Eindruck jetzt nach 2 Partien. Ja, keine Ahnung.
Also mir hat es auf jeden Fall wieder ganz gut gefallen.
Ja, mega gut.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei jedem Brettspielwochenende ein 18xx-Spiel spielen muss. Weil es dann halt doch. Nee, weil es dann halt doch ein großer Zeitinvest ist. Und ich ja trotzdem auch eher so für die Partyspiele bin bei den Spielewochenenden. Mit lustigen Truppen, mit bisschen Social Deduction Spiele, irgendwie sowas wie Battlestar oder wie sowas wie 23 Knives, worüber wir ja auch nochmal sprechen. Ja, deswegen.
Da gibt ja kein Entweder-Oder, du hast ja alles gespielt.
Ja, aber am Samstag hätte ich auch gerne noch ein paar andere Sachen gespielt.
Ja.
In der lustigen Truppe.
Ja, wir haben den Samstag ganz gut verplant gehabt. Und es war trotzdem eine super Runde 18.
Ja, auf jeden Fall.
Es hat sich auch wieder gelohnt und ich würde auch Shikoku weiterhin mitspielen. Ich möchte aber auch gerne nochmal das Daehan spielen, auch wenn ich merke, dass das wohl es wird wohl in der Community nicht so gut aufgenommen. Mir hatte das gut gefallen.
Das Lost Atlas.
Braviers of the Lost Atlas, genau, das würde ich auch gerne nochmal spielen.
Aber das kriegen wir ja irgendwann noch, ne?
Genau, da bin ich im Kickstarter drin, wo wir jetzt schon wieder Kickstarter
genau,
sind.
Genau, wann kommt das denn?
Es soll, glaube ich, Mitte des Jahres rauskommen.
Okay, weil das war, fand ich auch ganz gut.
Ja,
das würde ich dann gerne nochmal spielen.
Ganz ehrlich, ich wäre dafür, beim nächsten Mal das 18 Korea zu spielen, weil das nochmal ganz anders und ganz wild war. Das hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Shikoku, trotzdem eine runde Sache. Finde ich nach wie vor ein super Spiel. Ja. Und danach haben wir uns tatsächlich dem 18xx-Hype hingegeben und haben gedacht, wir spielen Trick of the Rails.
Ja, und das war ein ganz seltsames Spiel.
Das war wirklich ein seltsames Erlebnis, muss ich auch sagen, im Stichspielbereich. Es ist von Hisashi Hayashi, der ja auch Bombbusters oder Yokohama designt hat. Und ehrlicherweise, die Kartenqualität von meiner Version, das war leider eine etwas ältere Version, die war wirklich grauenvoll.
Das ist eine absolute Frechheit, muss man sagen.
Ja, da sind die Taschentücher auf jeden Fall deutlich stabiler.
Ja, also das war wirklich noch nie so furchtbare Karten gesehen.
Ja, ja gut.
Ja, aber was ist dieses, wie hieß es, Trick of the Rails? Mhm. Es ist wirklich das Baby aus 18xx und Stichspiel. Denn wir haben hier auch, wir bauen Zugstrecken auf, befahren die mit Zügen und versuchen, Aktien zu sammeln von den entsprechenden Firmen. Und am Ende so das meiste Geld zu scheffeln, indem wir von den richtigen Firmen die richtige Anzahl an Anteilen haben. Ja, und wie bekommen wir das? Wir kriegen Anteile, indem wir bestimmte Stichrunden spielen und da eben die Karte, die wir ausgespielt haben, als Anteil bekommen, beziehungsweise der Stichgewinner bekommt die Karte, die in der Mitte liegt, als Anteil. Und in den anderen Runden bauen wir die Zugstrecken aus und fügen Züge hinzu. Und das ist das ganze Spiel.
Ja, so einfach ist es.
Ja, und also ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr, sehr seltsam. Es hat sich sehr, sehr seltsam angefühlt, dieses Spiel für mich.
Es war auf jeden Fall mal wieder was Neues im Stichspielbereich. Wir haben es auch gleich mehrmals gespielt, damit wir überhaupt klarkommen. Ich muss sagen, der Eindruck hat sich so ein bisschen gefestigt, dann gerade auch in der zweiten Partie, dass es schon sehr glücksabhängig ist auch.
Auf jeden
was
Fall.
Du auf der Hand für Karten hast, weil es gibt natürlich Bedienpflicht, kannst du weniger bedienen, kannst du auch andere Karten in deine Auslage tun. Es gibt aber leider auch keinen Trumpf. Bedeutet auch, dass es manchmal Runden gab, wo tatsächlich nur zwei Leute ausgespielt haben und die anderen nur reagieren konnten. Aber nicht mit Trumpf oder so, sondern mit Abschmeißen. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich habe das Gefühl, das Grundkonzept ist ein richtig tolles, wo ich gedacht habe, das hat super Potenzial, es war interessant, es war ungewöhnlich, aber mir war es nachher dann zu wenig bestimmbar, was tue ich.
Würde ich auch sagen, ich hätte jetzt gesagt, es war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. So hat sich das für mich angefühlt, weil es ist eine nette Idee, es ist eine gute Idee, aber es funktioniert nicht so wirklich. Also die Umsetzung hat für mich nicht funktioniert, weil ich halt wirklich durch die Bedienpflicht war ich ja gezwungen, Karten zu Strecken hinzuzufügen, bei denen ich keine Strecken hinzufügen wollte. Oder meine Anteile quasi nicht selber zu bekommen, von der blauen Strecke beispielsweise, weil ich halt bedienen musste.
Und weil du auch keine auf der Hand hast, die du dann vielleicht hinlegen kannst.
Genau. Und hab halt nur, wenn ich Glück hatte. Also das Ding ist ja auch, wenn jetzt... wenn das eine Runde ist, in der wir die Karte als Anteil bekommen und du spielst eine blaue Karte aus und wir alle haben noch blau auf der Hand, dann hat ja keiner was dadurch gewonnen. Ja. Außer der Sieger des Stichs, der vielleicht dann so eine Exchange-Karte bekommt in einer anderen Farbe und halt quasi einen Anteil von einer anderen Firma hat. Und irgendwie hatte das für mich so wenig Mehrwert. Also, weil es halt, wie du schon sagtest, es ist halt irgendwie 0,0 kontrollierbar gewesen. Es war schon sehr, sehr glücksabhängig.
Ich fand es sehr schade, weil die Grundidee hat mir echt gut gefallen und ich glaube, man könnte da auch ein richtig gutes Stichspiel draus machen, aber das ist es jetzt gerade noch nicht, in meinen Augen. Es war einfach sehr unrund und ist leider sehr schade. Ne? Wir hatten aber auch die Anleitung der anderen Version, also wir haben jetzt nicht auf der Uralt-Version die Anleitung gespielt.
Die ist aber identisch gewesen.
Genau. Ja, aber es ist ein bisschen schade, weil ich hatte mir da ein bisschen mehr von erhofft, gerade weil die Runde da, glaube ich, auch sehr gespannt drauf war nach dem 18xx-Spiel.
Ja, wobei ich hatte schon echt wenig davon erwartet, ehrlich gesagt.
Nachdem du die Anleitung gelesen hast.
Ja, das stimmt.
Sehr schade, aber wer weiß. Vielleicht wird da ja noch mal ein bisschen dran gefeilt. Könnte ja sein. Ja, danach haben wir uns tatsächlich an The Old King's Crown versucht und ich habe das Spiel gewonnen. Da bin ich schon mal sehr, sehr froh gewesen. Allerdings, bin ich auch ehrlich, habe ich lange Zeit wenig vom Spiel verstanden.
Ja.
Das ist ein Spiel, bei dem man definitiv einige Partien braucht, auch überhaupt, um die Asymmetrie zu verstehen.
Wobei man auch sagen muss, das lag natürlich nicht an der Erklärung, die war super, sondern einfach an der Komplexität des Spiels und an der Asymmetrie.
Ja, und das ist auch ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Es gibt vieles zu beachten. Ehrlicherweise war ich im Ersteindruck nicht so geflasht, wie ich es mir erhofft hatte irgendwie. Ich glaube, dir ging es da auch ähnlich, dafür, dass es ja ein Spiel ist, was ja aktuell gerade auch bei Boardgame Geek seit Monaten gehypt wird.
Naja, aber ich fand es tatsächlich bei mir nicht so verwunderlich, dass es mir nicht so gut gefallen hat, weil es eben auch Dinge vereint, die mir nicht so gut gefallen.
Wie das Lane-Battling oder
was? Von den Mechaniken her, ja. Also da war ich jetzt, ich hatte jetzt vorher nicht gedacht, ui, das wird mir bestimmt super gut gefallen, sondern dachte, ja, okay, ich probiere es mal aus und war jetzt hinterher aber auch so, dass ich dachte, ja, ich bin jetzt aber nicht so, dass ich denke, ich muss es jetzt unbedingt nochmal spielen.
Wir werden mal schauen. Es kommt ja auch irgendwann auf Deutsch raus. Es wird sicherlich nochmal die Möglichkeit geben, es mitzuspielen. Ich glaube, du kannst das auch ruhig skippen. Ich glaube, dir wird das nicht gefallen, auch wegen den Mechanismen. Ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel noch nicht in Gänze begriffen, hatte am Ende aber so einen richtig krassen Power-Move gemacht, wo ich meinen Gegner, der das Spiel auch noch erklärt hatte, outplayed hat. Da habe ich mich echt gut gefühlt. Aber davor war ich manchmal ein bisschen ratlos. Mhm. Ja. Gerade weil auch nicht so viele Siegpunkte verteilt werden.
Ich glaube, das Spiel, das gewinnt halt sehr, sehr viel davon, dass man wirklich alle Fraktionen mal gespielt hat und weiß, was die machen können. Weil meine Fraktion, ja, die habe ich verstanden. Die habe ich ja dann auch spielen können. Da habe ich ja auch ein paar Kombinationen gefunden, die dann wirklich richtig gut funktioniert haben. Aber ich wusste dann halt nicht, was die anderen machen. Und ja, aber wusste dann zum Beispiel auch nicht, dass der eine Mitspieler da noch eine Fähigkeit hat, die er dann in der letzten Runde ziehen konnte. Mhm. Die hat dann meine Taktik ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich glaube, wenn du das alles so ein bisschen mehr auf dem Schirm hast und verstehst, was der Zweck ist von den anderen, dann macht das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Spaß.
Ja, wobei ich sagen muss, da warst du definitiv weiter als ich. Also ich habe die Synergie der Karten wirklich erst gegen Ende so ein bisschen verinnerlicht. Ich war ja eher so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, flexibel im Hinlegen der Karten und Tauschen und hin und her, aber ehrlicherweise so richtig die Symbiosen gefunden, die Fraktion hat, war, glaube ich, erst gegen Ende vielleicht ein bisschen. Geht, glaube ich, auch viel um Timing. Also The Old King's Crown wird bestimmt nochmal mitgespielt, aber ist jetzt auch kein Spiel, wo ich jetzt ewig hinterherrennen werde, um es zu bekommen, weil im Moment ist es ja auch auf dem Markt sehr schwer zu bekommen. Genau, und danach haben wir eine Runde Blood on the Clock Tower live gespielt tatsächlich.
Ja, stimmt. Live ist ja was Besonderes jetzt für dich, nachdem du so viele Partien online gespielt hattest. Und bei mir war es meine dritte Partie. Ich habe davor auch nochmal eine Regelauffrischung bekommen, weil es ja doch echt auch viele Rollen sind, die man da schon verstehen muss. Und ja,
es war eine sehr verwirrende Runde.
Es war eine sehr verwirrende Runde, vor allem für jemanden, der absoluter Anfänger ist und leider auch wieder eine Rolle gezogen hat, die jetzt nicht, ich sag mal, den größten Anteil an Infos im Spiel bekommt.
Das war generell das Problem, dass wir tatsächlich als gute Dorfbewohner hatten wir tatsächlich nur eine einzige Info, die gestimmt hat, die überhaupt im Spiel war. Und das war die Clockmaker 1. Nee, Chef 1 war's. Die Koch 1.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn Clockmaker? Rolle kenne ich nicht.
Ich war schon wieder ganz woanders. Ja, es war die, also wir wussten quasi, dass zwei böse Spieler nicht, nee, eine Chef 0 war's.
Ja, ja.
Ah, ja, also wir wussten schon, dass die Bösen nicht nebeneinander sitzen. Und der Person und der Information habe ich auch vertraut. Das Problem war, dass auch die Guten so verwirrend teilweise gespielt haben, dass die Informationsgewinnung nicht gut war. Und dann haben wir auch noch direkt den Undertaker in der ersten Runde verloren, ohne dass er überhaupt Informationen generiert hat. Wir hatten einen Drunk-Empathen. Also
ich glaube, das versteht keiner.
Doch,
oder?
Die Ultras verstehen das
die
bestimmt.
Die Ultras, aber die Leute, die das noch nicht gespielt haben, wissen nicht, was das jetzt alles heißt.
Die fühlen sich so wie du in der Runde.
Genau, und das ist so ein bisschen bei mir das Problem gewesen. Es war halt jetzt wieder
eine unrepräsentative Runde.
Ja, und das ist irgendwie blöd, dass jetzt zwei von drei Runden bei mir nicht so repräsentativ sind und bei mir dann aber eher so einen schlechten Eindruck hinterlassen haben.
Ja.
Und deswegen muss ich echt noch mal gucken,
einfach mal
dass
zuschauen.
Ich in eine absolute Anfängerrunde komme, wo alles Anfänger sind, weil das Problem ist ja dann auch bei den Diskussionen, dass man da teilweise gar nicht so mitkommt. Oder dann wirklich mal zugucke, mit ins Buch gucken und nachverfolgen, wer welche Rolle hat.
Aber das funktioniert ja online auch extrem gut, weil ich muss sagen, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, in Live ist der Social-Aspekt einfach größer als als online und online ist der mechanische Aspekt einfach größer als der Social. Und ich persönlich mag ja Social-Deduction-Spiele schon auch sehr wegen dem Deduktionsaspekt. Wer ist jetzt böse? Wie kann man das herausfinden? Es gibt gerade auch Blood on the Clock Tower spielt da wirklich die Trümpfe aus, weil man so viele Informationen hat. Und Ich glaube, du würdest das Spiel eigentlich auch lieben, weil man dann eine Menge an Informationen hat und man weiß, okay, die Info war falsch, dafür muss die aber dann bestätigt richtig sein, wenn die Person nicht lügt. Ich weiß aber, dass die Person lügt und dadurch gibt es so ein richtiges Deduktionsgeflecht, also wirklich Deduktion, nicht nur Social Deduction, sondern wirklich Deduktion. Und das finde ich bei dem Spiel sehr gut. In der Live-Runde kam es leider überhaupt nicht auf bei mir. Ich war auch irgendwann tatsächlich auch ein bisschen mad, weil mir hat keiner zugehört. Ich lag auch völlig falsch, weil ich tatsächlich eine Person, die war für mich fast bestätigt gut quasi, weil die Person von einem guten Spieler bestätigt wurde, beziehungsweise sie in das Erstgespräch gegangen ist, wie auch immer. Jedenfalls, war es eine Runde, die gut nie hätte gewinnen können. Und das war sehr schade, weil das macht es natürlich ein bisschen langweilig. Die Guten hatten scheinbar trotzdem die schlechten Spieler, also die Bösen, hatten trotzdem ihren Spaß. Ehrlicherweise hat mir die Runde nicht gefallen. Aber da kann der Storyteller überhaupt nichts für. Ne? Mhm. Also das war einfach unglücklich. Also die ganzen Kills und was Böse getan hat und auch was gut getan hat, das war einfach unfassbar unglücklich.
Eine Verkettung unglücklicher Umstände.
So könnte man das sagen, ja. Es war einfach schwierig. Ja.
Also ich gebe noch nicht auf, aber
sehr gut.
Ja, mal gucken, wie meine nächste Runde dann sein wird oder ob ich dann wirklich einfach mal zugucke.
Ja. Und dann haben wir zu dritt tatsächlich noch zwei kleine Knizia-Titel gespielt. Und zwar haben wir Botswana gespielt. Und wir haben auch Cat Blues gespielt. Zu den Spielen sagen wir jetzt aber gar nicht so viel, weil die haben wir beide nur einmal kurz gespielt. Cat Blues, kann ich sagen, wird definitiv nicht bei uns einziehen.
Aber Botswana hat uns ganz gut gefallen. Es war eine nette Runde auf jeden
Fall. Botswana war eine coole Runde. Ja. Man müsste es jetzt nochmal testen, wie der Langzeitspaß auch ist. Super einfaches Spiel. Und ich muss sagen, ich verstehe voll, warum es jetzt diese Neuauflage bekommen hat, die auch extrem toll aussieht. Werden wir uns auf die Einkaufsliste setzen. Aktuell ist es aber gar nicht verfügbar. Da werden wir dann nochmal drüber sprechen, wenn es relevant wird.
Ich fand es halt super, dass das wirklich eine 10-sekündige Regelerklärung ungefähr hat.
Mhm. Und es war schön interaktiv.
Ja.
Es hat wirklich nochmal in dem Bereich dieses super einfachen Spiels nochmal was Neues gemacht. Das hat mir echt gut gefallen.
Definitiv.
Genau, und danach haben wir Cryptid Spot gespielt. Cryptid Spot ist ein japanisches Spiel, das aber zu dritt leider nicht so gut funktioniert hat, weswegen wir auch da nicht drüber sprechen werden jetzt.
Stimmt, das haben wir ja auch noch gespielt.
War irgendwie im Spiel war es sehr fluffig, aber wir haben schon während des Spiels gemerkt, wenn wir jetzt zu viert oder fünft gewesen wären, wäre es schon nochmal deutlich cooler
gewesen. Ja,
irgendwie
hatte ich das Gefühl, ich muss dann aber auch nochmal gucken, aber ich hatte auf die Schnelle nochmal geschaut, die Regeln hatte ich richtig erklärt und ich hatte eben das Gefühl, oder es war eigentlich so, zu dritt kann man das Spiel ziemlich brechen, wenn man eine bestimmte Rolle hat in dem Spiel.
Ja, auf brechen weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall deutlich einfacher.
Doch, natürlich. Also das ist jetzt vielleicht schon zu sehr ins Detail,
ja,
aber
das machen wir lieber hinter dir.
Wenn man den Pretender spielt, dann gehst du einfach immer auf die eine Karte, die von der Bot-Karte besetzt ist, musst dadurch nie eine eigene Karte nehmen. Dadurch ist aber immer eine Karte automatisch nicht besetzt, weil nur zwei andere Spieler vorhanden sind und du treibst deinen Pretender-Marker hoch.
Also
das heißt,
Bot,
du kannst
funktioniert
damit
nicht.
Theoretisch jedes Mal die volle Punktzahl kriegen.
Eigentlich müsste man den Bot man könnte es einfach fixen mit einer Hausregel, indem man den Bot würfelt, an welche Stelle der kommt, aber erst nachdem man selber die Karte ausgespielt hat. Das würde klappen. Aber es ist ein Spiel, bei dem man zu dritt quasi eine Sonderregel hat, die quasi einen Spieler simuliert, der immer das Gleiche tut, kann man sagen.
Ja.
Deshalb ein Spiel, was zu dritt nicht gut funktioniert. Würde ich aber gerne auch nächstes Wochenende mitnehmen und mal zu viert testen, weil das war auch sehr simpel. Japanische Anleitung allerdings. War interessant. Also hatte sehr interessante Sachen, aber war noch nicht so ganz da.
Aber ich habe eine englische Anleitung gelesen. Jetzt denken die Leute sonst, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich eine japanische Anleitung gelesen habe.
Hast du extra Japanisch für die Anleitung gelernt? Ja, danach haben wir noch ein Spiel gespielt, was ich hier schon besprochen habe. Deshalb vielleicht nur kurzes Update von dir dazu, denn es geht um Yonkai no Yokai.
Ja, das ist ja auch das nächste Aufzugsspiel.
Ja,
das Ladder-Climbing-Aufzugspiel. Und das hat mir gut gefallen. Und es hat mir auch besser gefallen als Ghost Lift.
Ja, erstaunlich, weil in der Gruppe, wo ich es bisher gespielt hatte, beim Spieletreff, kam Ghostlift viel besser an als Yonka no Yokai.
Ja, ich weiß auch nicht warum. Mir hat das einfach besser gefallen, dass ich einfach direkt die ganzen Karten alle auf der Hand habe, so ein bisschen managen muss, wann ich diese Karten ungefähr spielen möchte und auch flexibel dann vielleicht doch nochmal aufteilen muss. Denn wir fahren ja mit einem Aufzug hoch und können quasi die Sets immer größer machen und müssen die auch immer höher legen, bis wir mit dem Aufzug wieder runterfahren. Dann geht das Ganze rückwärts und jeder hat auch noch einen eigenen Knopf, mit dem man die Richtung vom Aufzug ändern kann. Und ja, das hat mir einfach gut gefallen, hat mir besser gefallen.
Es hat einfach zu viert einen tollen Flow gehabt, weil man überhaupt gar nicht ins Passen groß reinkommt. Ne? Man spielt einfach die ganze Zeit die Hände weiter runter. Ich mag das Spiel total gerne. Es ist halt ein bisschen zufälliger als vielleicht ein Ghostlift, aber trotzdem hat man genug Entscheidungen zu treffen. Es ist super wichtig, wenn man diesen Knopf einsetzt zum Runter- oder Hochfahren, zum Richtungsändern. Ja, komischerweise bist du fast die einzige Person, die das so sieht, dass Ghostlift schlechter ist als Yonkai no Yokai. Aber ich mag beide Spiele. Vielleicht, ja, da bin ich auch wieder der Einzige.
Also Ghostlift hat mir ja einfach nicht so gut gefallen. Ja. Also deswegen vielleicht kann man es auch nicht so gut vergleichen.
Ich finde schon, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Es ist ja auch beides Ladder Climbing, alles hoch runter, musst immer flexibel gucken.
Ja, ich mag bei Ghostlift halt nicht, dass ich dann immer gucken muss, welche Karten ich mir nehme und dass ich mir Karten nehme.
Ja, das mag ich gerade.
Das mag ich nicht bei. Also da mag ich es lieber, dass ich halt bei dem anderen Spiel direkt alles von Anfang an auf der Hand habe.
Ja, naja, gut.
Bin ich halt die Komische.
Ja. Geschmäcker sind verschieden. Von daher, ich glaube, es gibt auch viele, die sich mit deinem Geschmack eher identifizieren als mit meinem. Von daher ist das ja auch immer eine wichtige Info. Da gibt es ja kein richtig, kein falsch. Ja, und dann haben wir Indonesia zusammengespielt tatsächlich.
Ja, aber am nächsten Tag.
Am nächsten Tag, ich ja, keine
sagen,
Sorge.
Also nicht um 1 Uhr nachts noch hier Indonesia.
Ja, was soll ich zu Indonesia sagen? Ich habe mich komplett in dieses Spiel verliebt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende des Jahres Indonesia vielleicht sogar auf meine 1 sein wird. Zumindest in den Top 3 wird es definitiv sein. Diese Wirtschaftssimulation mit den verschiedenen Firmen, die zusammengeführt werden können, mit den Gratis-Sachen, die man andauernd bekommt. Jede Runde kriegt man Sachen auch quasi geschenkt, aber jeder kriegt was geschenkt. Was willst du am ehesten geschenkt haben? Und die Interaktion am Tisch, wo jeder Zug wichtig ist, dass du schon fast gar nicht auf Toilette gehen kannst, weil du denkst, was haben die anderen in der Zeit denn dann schon gemacht? Ja, die Spannungskurve, die von Anfang ja relativ flach ist, ne? Also wir haben, die ganze Map ist noch relativ leer bis hin zu völliger Explosion. Unsere Partie war ja auch die Partie, die so am längsten ging, wo wir auch in Ära 3 noch so lange gespielt haben, dass die ganze Map vollgeballert war mit irgendwelchen Produktionsgütern und trotzdem einer Simone, die das Spiel tatsächlich gewonnen hat.
Ja, war ich auch happy drüber.
Ja.
Also ich habe da dann schon den Ehrgeiz gehabt und es lief bei mir echt gut bis zu einem Punkt und dann habt ihr echt gut aufgeholt und dann wusste ich, wenn es jetzt noch länger geht, dann überholt ihr mich. Deswegen war ich da schon sehr ehrgeizig, das dann doch noch zu schaffen.
Ja, du hast das sehr gut geschafft, am Anfang dir eine Produktionskette aufzubauen mit dem Siebsaji, was sehr stark war. Das Ding war, irgendwann ist es so ein bisschen gekippt. Und das haben alle anderen am Tisch gemerkt, dass es langsam kippt. Und wir alle haben versucht, das Spiel noch möglichst lange rauszuzögern, um unser Einkommen an Simones Einkommen anzugleichen, weil am Ende ja das Einkommen verdoppelt wird. Es hat nachher nicht geklappt. Simone hatte zwischendurch locker doppelt oder dreimal so viel Geld wie anderen. Aber am Ende war es dann doch nur ein paar hundert Euro oder Dollar oder wie auch immer Unterschied.
Ich muss sagen, ich fand es auch wirklich, also es war wirklich spannend.
Ja.
Also gerade durch diese Beatrunden beim Firmenmergen fand ich es wirklich, wirklich spannend. Denn man musste dann immer gucken, wann ist es jetzt wichtig, als erstes dran zu sein, damit ich als erstes einen Merch ankündigen kann, damit die andere Person vielleicht gar nicht mehr die Chance hat, einen anzukündigen, weil die dann gar keinen freien Platz hat oder sowas. Und das war super interessant. Und dann gab es auch eine Situation, da habe ich das dann machen können. Und dann ist die andere Person aber viel zu schnell ausgestiegen aus dem Bieten, weil eigentlich wollte ich nur den Preis hochtreiben, damit ich mehr Geld bekomme und musste dann aber irgendwie spontan umdisponieren, damit das anders auch funktioniert. Das war sehr, sehr spannend. Und auch am Ende war es dann auch interessant, dass man wirklich, man musste ja wirklich aufpassen und so ein bisschen überschlagen. Ab wann lohnt es sich jetzt nicht mehr weiterzubieten?
Ja.
Was ist der Punkt? Denn ich hatte ja das Problem, dass ich durch diesen schiefgegangenen Merch, sage ich mal, habe ich mein Schiffsunternehmen verloren, mit dem ich die ganze Zeit selber kostenlos liefern konnte. Und ja, das wollte ich ja eigentlich behalten.
Ja.
Und deswegen musste ich immer aufpassen gegen Ende, ab wann ist der Punkt, an dem ich durch das Ausliefern Verlust mache? Und weil ich euch alle immer bezahlen musste. Und dann musste ich ja aufpassen, dass ich euch gleichmäßig bezahle, damit keiner von euch abhaut.
Mhm.
Also das war sehr interessant, welche Entscheidungen man da auch treffen musste und überlegen musste. Und dann hast du ja am Ende des Spiels, in der letzten Runde, hast du all dein Geld quasi drauf gesetzt, Erster zu sein,
ja,
damit du vor mir dieses Siebsachi liefern kannst.
Richtig, weil und das war super echt fies. Wichtig.
Das war echt fies.
Das Ding ist, ich wusste genau, Simone kann noch mergen, also die Firmen zusammen fusionieren. Ich kann das aber nicht mehr. Ich bin safe, ich gehe genauso in die letzte Runde und liefere einfach nur noch. Und dann wusste ich muss Erster sein. Es ist mir in der Partie nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, zu der richtigen Zeit auch nicht Erster zu sein beim Bieten, weil man in der nächsten Runde dann als Letztes bietet.
Ja.
Und dadurch den Vorteil hat, dass man bei der nächsten Runde es wieder schaffen kann, danach wieder Erster zu werden. Und das habe ich in den nächsten Partien definitiv genutzt. Ich habe es jetzt ja noch ein paar Mal gespielt. Und ja, meine Güte, ist das ein Brett. Also man muss sich die Zeit nehmen und unsere Partie ging auch so, glaube ich, an die 4 Stunden. Aber wenn man sich die nimmt, dann ist das richtig gut. Man muss sagen, wir sind nach 2 Stunden sind wir in Ära 3 gegangen, wo man ja denkt, jetzt ist 2/3 des Spiels geschehen. Mhm. Aber nein, das Spiel ging dann noch 2 Runden länger.
Aber ich hatte das Gefühl, also Ära 1 waren wir ja nach einer Runde sofort durch. Ja. Ära 2 war auch relativ schnell vorbei.
Ja.
Deswegen hat sich das dann wahrscheinlich so ein bisschen angeglichen.
Ja, es ist total unterschiedlich. In der Partie jetzt letzten Mittwoch war es so, wir waren in jeder Ära 2 Runden. Auch super schnell das Spiel zu Ende gemacht, weil wir waren, glaube ich, in Ära 4 waren wir ja 4 Runden, Ära 3 waren wir 4 Runden oder so. Ne?
Mhm.
Ich würde jetzt sagen, so im Durchschnitt spielt man ja so ungefähr 7, 8 Runden, würde ich sagen. Nicht 6, 7, sondern 7, 8 Runden. Aber da haben wir ja nur 6 gespielt. Es war... Ja, also jedes Mal ein Fest. Wie würdest du es bewerten? Vielleicht ist das ja auch interessant für die Leute, die generell sagen, ja, 18xx schreckt mich dann doch irgendwie ab, weil es dann doch zu viel gerechnet ist.
Ja, gute Frage, denn ich habe ja sehr viel gerechnet am Ende.
Ja, also
aber
Indonesia
nur, weil es bei mir wirklich, wirklich wichtig wurde.
Ich glaube, Indonesia braucht es ein bisschen auch. Einer aus meinem Spieletreff, der nette Timo, Grüße, der hatte jetzt auch eine App entwickelt quasi oder eine Webseite, wo man dann auch ausrechnen konnte für die Beatrunden, wie das abläuft. Das ist sehr hilfreich gewesen. Es wird auch hat er auch schon bei Splotter den Verlag angefragt, ob er da die echten Sachen nutzen darf, also die echten Ikonografien, und hat da schon eine Antwort bekommen und wird das dann bald auch bei Boardgame Geek hochladen. Und ich muss sagen, ja, ist die Frage, wie würdest du es bewerten? Ich finde es deutlich simpler als ein 18xx, aber ich finde es noch, also du musst noch viel, viel, viel flexibler spielen. Du kannst dir was überlegen am Anfang, aber nach dem ersten Zug kann es sein, dass du schon den kompletten Gameplan über den Haufen werfen musst.
Also ich finde auch, es ist in dem Sinne, ist es schon leichter als 18xx, vor allem leichter, um reinzukommen,
ja,
weil du nicht direkt am Anfang so dieses Riesenbrett hast von wegen, boah, du musst jetzt hier in die richtige, du musst erstmal hier deine Firma, diese Private Company holen, dann noch genügend Geld haben, damit du eine Firma zum Floaten bringst, und dann weißt du überhaupt gar nicht, was Floaten heißt erstmal, dann musst du gucken, ne? Also ich finde, bei 18xx ist das viel, viel kleinteiliger.
Ja.
Bis du überhaupt mal an den Punkt kommst, dass du richtig Cash machst. Und bei Indonesia geht das schneller und es ist simpler und es baut sich ja langsamer auf, finde ich. Beziehungsweise es baut sich sehr, sehr schnell auf, aber es fängt sehr, sehr übersichtlich an. Und finde ich auch ein bisschen übersichtlicher als bei einem 18xx-Spiel. Denn du hast am Anfang nur die Spielreihenfolge und dann holst du dir halt eine von den Firmen. Und es ist am Anfang nicht so wichtig, welche von den Firmen du dir holst. Weil du kannst mit allem, du behältst sie eh nicht immer und du kannst, glaube ich, du musst halt einfach deine Strategie dann flexibel darauf ausrichten, was du bekommen hast und einfach schlau deine Schiffe oder deine Standorte quasi platzieren. Und das macht es, finde ich, dann schon ein bisschen zugänglicher, vor allem, weil du dann ja auch weißt, selbst wenn du eine Firma abgenommen bekommst durch das Mergen, kriegst du dadurch ja Geld. Ja. Dadurch hast du wieder andere Möglichkeiten eröffnet. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es da dann doch noch ein bisschen ausgeglichener ist von den Möglichkeiten her, von den Chancen, sich noch mal nach oben zu arbeiten. Weil dadurch, dass du eine Firma verloren hast, hast du ganz andere Möglichkeiten wieder, finanziell dir was anderes zu holen. Und dann hat der dir die Firma abgenommen hat, hat dann selber kein Geld mehr übrig.
Ja, genau. Ne? Und also du kannst ja auch dann wieder was anderes mergen. Ne?
Es ist ein bisschen ausbalancierter her, finde ich.
Ich finde, man kann zwar Fehler in dem Spiel machen, aber anders als jetzt bei einem Foodchain Magnet beispielsweise oder auch bei einem 18xx-Spiel gibt es nicht die Fehler, die dich, also gefühlt zumindest nicht, in den Partien nicht erlebt, wo man sagt, okay, jetzt hast du das Spiel schon abgesagt, jetzt bist du eigentlich schon raus. Ich habe in der Partie, die wir gespielt haben, habe ich einen so krassen Fehler gemacht. Ich habe den echt lang gespürt, weil ich die falsche Firma mir am Anfang genommen habe. Aber ich habe es nachher, dadurch, dass man die Firmen ja auch wechseln kann, du kannst taktisch damit umgehen, du kannst dann sagen, okay, dann merge ich die halt, dann habe ich wieder einen Slot frei, kann wieder was Neues aufbauen. Dadurch bist du flexibel und kannst wieder ins Spiel einsteigen. Und zwar richtig gut. Und ich habe das Gefühl, das ist so dermaßen rund designt, dass du gerade auch durch diese Regel, dass du am Ende das Einkommen verdoppelst, wird einfach nochmal die konstant gute Leistung von dir belohnt. Ich hatte das jetzt in der Runde am Mittwoch. Da ich war wirklich ganz gut dabei und die eine Person war gefühlt abgehangen. Aber am Ende hatte sie es geschafft, nochmal sowas richtig Gutes auch in der Ära C, in der dritten Ära aufzubauen und hat damit dann gewonnen, weil das Einkommen verdoppelt war. Sie hatte weniger Bargeld.
Aber das ist doch gerade ein Widerspruch. Also das wollte ich nämlich gerade schon sagen, das ist ja eigentlich ein Widerspruch, weil es belohnt ja eben nicht konstant gute Leistung, sondern es belohnt gute Leistung am Ende.
Naja, er hat ja konstant gut gespielt.
Ihr seid ja auch, aber okay,
wir haben alle konstant gut gespielt.
Das klang gerade anders bei dir. Das klang gerade so, als wäre die ganze Zeit schlecht gewesen und dann nur in der letzten Runde gut und hat dann gewonnen. Weil das würde ich ja kritisieren dann, das so wäre.
Was ich damit sagen würde, ist, man kann kleinere Fehler schnell wieder aushebeln. Oder nicht schnell, aber man kann sie wieder aushebeln und man kann wieder zurückkommen. Natürlich tun die weh und natürlich kosten die einen auch Punkte. Aber jeder wird in dieser Partie vielleicht auch ein, zwei Sachen machen, wo er denkt, okay, das war jetzt vielleicht nicht so die beste Entscheidung. Und genau das finde ich so gut in dem Spiel. Du kannst bis zum Ende, bis zu der letzten, vorletzten Runde, kannst du nicht wissen, wer gewinnt, weil du hast es ja gesehen bei dir. Du hast so gut gespielt. Du warst so konstant gut dabei. Aber wenn die anderen nachher auch zusammenarbeiten, kriegen sie das aufgeholt. Und es war nachher dann doch recht knapp. Und von daher war das so auch so die Partie, die mir nochmal gezeigt hat, okay, das ist wirklich ein ganz rundes Ding. Ja. Ich gebe dir aber recht, ja, natürlich konstant gute Leistung. Es bringt dir ja nichts, eine gute Firma aufzubauen, wenn du sie dann zu günstig zum Beispiel verkaufst. Du kannst definitiv genug Fehler in dem Spiel machen und ich würde auch behaupten, wenn ich jetzt eine Partie nach 6 Partien spiele, werde ich auch viele Fehler meiden und dann werden andere auch überfordert sein. Und da komme ich auch nochmal auf die Komplexität zurück. Denn ich stimme dir zu, 18xx ist deutlich kleinteiliger und fühlt sich auch manchmal nicht so belohnt an, weil es auch häufig so einen richtig fiesen Moment gibt. Während Indonesien, also gerade wenn die Züge wegrosten und so.
Ja, auf jeden Fall.
Und bei Indonesien ist es so, die wird eine Firma weggenommen. Dadurch eröffnen sich dir aber tausende neue Möglichkeiten, wie du in diese Runde herangehst. Das fände ich toll. Dafür finde ich aber die Ökonomie im Spiel etwas unübersichtlicher. Also nicht im Negativen. Die ist, glaube ich, einfach eine Spur weniger transparent, weil die Schifffahrtslinien am Anfang nicht so viel abwerfen wie später. Und bei 18xx kriegst du jede Runde ja ein ungefähres Gefühl, welche Firma wirft jetzt gerade wie viel ab. Das heißt nicht, dass die Firma noch weiter so gut läuft, aber du weißt ungefähr, wie die Firma steht.
Ich finde, da muss ich auch sagen, das finde ich ist bei 18xx auch ein bisschen besser gelöst, weil man da auch ein extra Board hat, bei dem man das trackt, wie viel eine Aktie quasi wert ist. und insgesamt auch die Aktien, wie viel die Ausschüttungen sind und sowas. Das ist sehr übersichtlich gelöst, weil das da ja auch wichtig ist, weil man ja dann immer jede Stockround guckt, wo investiere ich? Und da will man natürlich in die guten Firmen investieren. Das ist ja jetzt bei Indonesia ein bisschen anders. Aber ja, würde ich schon sagen, da hat mir dann während des Spiels manchmal schon so ein bisschen die Übersicht gefehlt, wie viel Geld ihr gemacht habt. Weil man hat immer das Einkommen.
Haben wir ja schon hingelegt.
Genau, man sieht das Einkommen, aber man hat halt dann nicht mehr wirklich Ahnung, ne, die Bank und der Cash, das ist alles geheim. Und da hat man natürlich keinen Überblick. Und es ist manchmal so ein bisschen schwierig gewesen zu sehen, weil das Einkommen ja einfach nur ein großer Haufen ist. Womit wurde das Einkommen gemacht?
Ja, aber ich würde das nicht unbedingt als Kritikpunkt sehen. Ich würde sagen, das macht das Spiel einfach ein bisschen komplexer, weil man eben nicht einen festen Preis für die Firmen hat, sondern in diesen Runden, wo man Sachen zusammenlegt, selber ungefähr abschätzen muss, für wie viel will ich es denn haben und für wie viel gebe ich es ab. Und das macht das Spiel für mich super interessant. Ich finde beide Varianten super, aber da entsteht für mich schon nochmal eine andere Komplexität bei Indonesia, weil du einfach dich sehr darauf anpassen musst, wie die gesamte Gruppe spielt und auch die Bietrunde, wie viel bietet man denn, um den ersten Platz zu bekommen oder den zweiten, auch sehr gruppenabhängig ist. Ne? Wir hatten eine Runde, da waren plötzlich schon 10, 11 geboten in den ersten Runden. Ich hatte Runden, da waren 2, 3 geboten oder alle 0 oder wie auch immer. Ne? Das ist sehr unterschiedlich. Beides komplett unterschiedliche Spiele in trotzdem irgendwie oder unterschiedliche Genre mit aber Wirtschaftssimulation im Fokus. Ich finde, Indonesia ist auf jeden Fall das fluffigere Spiel, weil du ich weiß nicht, finde ich persönlich. Heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist. Ich glaube, ich finde es persönlich ein bisschen besser noch als das 18xx-Genre. Aber ich glaube, ich habe meine Meinung zu dem Spiel sowieso kundgetan. Wir werden da sicherlich am Ende des Jahres nochmal drüber sprechen und bis dahin hoffe ich noch viele weitere Partien gespielt zu haben. Man kommt gut rein, finde ich, irgendwie, ohne zu wissen, worauf man jetzt achten muss. Also der Spielablauf ist super klar und das ist ja mit 18xx auch ein bisschen gemeinsam. Der Spielablauf ist klar, aber was ich jetzt tue, keine Ahnung am Anfang.
Ja, das stimmt. Das muss man ein bisschen rausfinden.
Ist auch viel Bauchgefühl, ne? Das muss man auch sagen. Aber wer
gerade am Anfang kann man auch wirklich sehr gut aus dem Bauch rausspielen. Wenn es dann wirklich relevant wird, dann, wie gesagt, muss man schon mal so ein bisschen überschlägig rechnen, wenn man das möchte. Ne? Muss man natürlich nicht.
Habe ich auch nicht gemacht.
Aber mir war das wichtig. Ich wollte wissen, weil ich ja wusste, es geht nur noch eine Runde.
Ja.
Deswegen musste ich damit Gewinn machen, sonst wäre es ja bescheuert
gewesen. Ja, ach so, in der allerletzten Runde, Das ist nochmal was anderes.
Das ist ja klar. Nee, aber ich finde, gerade bis zur Hälfte des Spiels locker kann man da einfach ganz flüssig spielen und muss nicht zu sehr den Kopf zerbrechen.
Ja. Und es ist das Schöne, es kann auch keiner bankrott gehen. Das kann sicherlich auch ein negatives Gefühl auslösen bei 18xx. Das kann hier zumindest kaum passieren. Man hat am Ende auf jeden Fall Geld gemacht irgendwie. Und ich finde, das Spiel macht einen auch ein bisschen transparent, wo waren die Fehler von einem. Ne? Also ich weiß genau, am Spiel am Mittwoch habe ich die eine Schifffahrtslinie mir nicht gekrallt. Hätte ich das gemacht, dann wäre es anders ausgegangen. Aber ich habe es einfach nicht überblickt gehabt vorher. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen der Clou. Diese Spieltiefe ist immens bei dem Spiel. Ja, also schön, dass es dir auch gefallen hat. Da stehen ja nächsten Partien nichts mehr im Wege. Das ist toll. Ich mag das ja einfach super gerne, wenn ein hochkomplexes Spiel auch so interaktiv ist, dass man auch wirklich darin investiert ist, zu sehen, was machen die anderen jetzt. Und dass man immer darauf eingehen muss, was die anderen machen und man trotzdem so viel irgendwie geschenkt kriegt. Ich finde das ein ganz einzigartiges Spielgefühl.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, würde ich sagen, mit diesen Worten schließen wir jetzt erstmal diese Folge. Dann heben wir uns 23 Knives tatsächlich für die nächste Folge auf, weil ich glaube, sonst geht's zu lang. Und würden sagen, wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, liebe Leute.
Bis dahin.
Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne immer schon vorher bei Instagram schauen, welche Spiele wir besprechen, wobei das jetzt heute wahrscheinlich ein bisschen schwieriger war für die Folge. Aber ansonsten könnt ihr das immer gerne gucken und schon euch montags abends einen Sneak Peek reinziehen. Was werden denn für Spiele besprochen werden? Was sagt uns die Podcast-Beschreibung? Die haue ich da auch immer rein. Und wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, könnt ihr gerne auch Instagram nutzen oder nutzt die Mail, die unten in der Podcast-Beschreibung bzw. Folgenbeschreibung verlinkt ist. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ihr schreibt uns immer ganz viele tolle, nette Nachrichten. Das zaubert uns immer ein Grinsen ins Gesicht. Und ja, so sieht's aus. Würde ich sagen, bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Tschüss.